Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern den Dreifaltigkeitssonntag, eine Woche nach Pfingsten, das heißt eine Woche, nachdem wir auch den Osterfestkreis im Jahreskreis gefeiert haben. Weihnachten, den Weihnachtsfestkreis, Ostern, den Osterfestkreis. Wir haben also die Geheimnisse unseres Glaubens in der Pädagogik des Kirchenjahres neu betrachtet. Und jetzt wie ein Siegel noch einmal der Sonntag der Dreifaltigkeit. Es wird danach noch zwei Feste geben, die noch einmal das Ganze besiegeln wollen, von Leichnam, kommenden Donnerstag, und das Herz-Jesu-Fest am Freitag, 8 Tage nach dem von Leichnamsfest. Heute also die Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, sagen wir auch. Und da wird noch einmal mehr deutlich, dass das eigentlich ein Paradox ist. Dreieinig. Ein Vorwurf, der uns ja auch von vielen gemacht wird, die an den einen Gott glauben, insbesondere von den islamischen Mitbürgern, die sagen, ihr glaubt doch an drei Götter. Ihr habt doch den Glauben an den einen Gott verlassen. Und tatsächlich ist dieser Glaube an den einen Gott ein unglaubliches Geschenk, das Gott im Laufe der Geschichte der Menschheit gemacht hat. Hier und dort aufgeflackert in verschiedenen Kulturen, dann aber zum Durchbruch gekommen im Judentum. Das Judentum, das entdeckt hat, dass es nicht tausende Götter gibt. Der eine ist für den Krieg zuständig, der andere für das Herdfeuer, der dritte für die Fruchtbarkeit, sondern dass es einen gibt, dieser eine, der alles gemacht hat. Der alles gemacht hat, auch das, was für Gottheiten gehalten wurde, selbst die Sterne, heißt es in einem Psalm, hat Gott mit seinem Finger an den Himmel gesetzt, um auszudrücken, dieser Stern ist kein Gott, er ist von Gott geschaffen. An diesen einen Gott durfte das Volk Israel lernen zu glauben. Der Schöpfer, der Allmächtige. Und dann kam noch etwas ganz wesentlich hinzu. Dieser eine allmächtige Schöpfer liebt sein Volk. Das Volk Israel hat sich erfahren als ein Volk, das von diesem Gott geliebt wird, um dessen Liebe man nicht buhlen muss, die einfach da ist. Dessen Liebe man freilich immer wieder untreu wird, aber sie ist doch da. Und dann hat dieses Volk weiterhin erkannt, von Gott offenbart bekommen, dass dieses auserwählte Volk, das es ist, nicht auserwählt ist, weil es das einzig geliebte Volk ist, sondern weil es die Liebe Gottes erkennen soll, damit durch diese Erkenntnis zu allen Völkern kommt. Damit alle sozusagen auf den Berg der Gottesbegegnung, auf den Berg Zion hinziehen. So gibt es in den jüngeren Schriften des Alten Testamentes diese Texte, in denen verheißen ist, dass alle Völker dort zum Zionsberg nach Jerusalem ziehen werden. Das heißt, dass alle erkennen werden, Gott ist der eine, der Liebende. Und dann glauben wir, dass dieser eine der Dreieine ist. Wir glauben es durch Jesus, der in die Welt gekommen ist, und wie wir gerade im Eingangsgebet gehört haben, von Gott, dem Vater, gesandt ist, der Sohn, und dass auch der Geist gesandt ist, damit wir erkennen, wie Gott ist. Liebe Brüder und Schwestern, in der Geschichte des Christentums war es anfangs gar nicht selbstverständlich, zu begreifen, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Im Neuen Testament selbst erleben wir mit, wie die Apostel es langsam, Schritt für Schritt begreifen. Petrus, der im Johannesevangelium im 6. Kapitel bei der berühmten Rede über das Brot, von dem Jesus sagt, ich bin das Brot, noch gar nicht recht zu antworten weiß, ein wenig verstört fast antwortet, als Jesus ihn fragt, ob auch sie gehen wollen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war noch kein Gottesbekenntnis, wie später Thomas es formulieren wird. Mein Herr und mein Gott. Aber es war das Bekenntnis, zu dem er gerade fähig war und das ihm geholfen hat, bei Jesus zu bleiben. Jesus also, der Worte des ewigen Lebens hat. Jesus, der Rabbi. Jesus, den viele für einen Propheten gehalten haben. Und das war er, aber er war mehr. Jesus dann, der Wunder wirkt, von dem man meint, oder manche meinen, er wäre mit dem Teufel im Bund, dass er eine solche Macht hat. Er aber sagt, nein, es ist der Finger Gottes, der hier am Werk ist. Und dann der Skandal, dass Jesus tut, was nur Gott kann, nämlich im Besonderen auch den Frieden zwischen Gott und den Menschen schaffen, indem er den Unfrieden und die Quelle, das heißt die Sünde, vergibt. Jesus hat Sünden vergeben und das war auch der Hauptgrund, warum er gekreuzigt worden ist. Man hat ihm gesagt, er habe sich angemaßt, wie Gott zu sein. Jesus hat nicht abgelassen davon. Und dann nach seiner Auferstehung Thomas, der erkennt und bekennt, mein Herr und mein Gott. Auch in der jungen Christenheit war lange noch nicht klar, dass dieser Jesus tatsächlich ganz Gott ist. Arius und mit ihm die ganze arianische Bewegung hielt eigentlich fest daran, dass er nur eine Abstufung Gottes sei, nicht Gott selbst. Und so auch die gotischen Völker zum Beispiel in der Völkerwanderung, die ja großteils Christen waren, aber eben arianische Christen, noch nicht zu diesem vollen Gottesbekenntnis Jesus gegenüber gefunden hatten. Auch in der Kaiser Konstantin war eigentlich ein Arianer. In dieser Wende, in der das Christentum aus seiner Verfolgung hervortreten durfte, war doch am Werke ein Kaiser, der in seinem letzten Lebensjahr sich taufen hat lassen im arianischen Bekenntnis. Und doch glauben wir, dass es so ist. Jesus ist ganzer Gott. Immer schon war er bei Gott. Noch bevor er Mensch wurde und den Namen Jesus erhalten hatte, war er ganz bei Gott. Eines Wesens, eine Herrlichkeit und doch bei Gott, dem Vater. Das heißt, dass zwischen Gott eine Beziehung war, von Ewigkeit her. Und da kommen wir dem näher, was ich meine, was das eigentliche Geheimnis des heutigen Tages ist. Dass in Gott Beziehung ist. Liebe Brüder und Schwestern, Gott ist nicht nur ein monolithischer Block, der unbewegt dasteht, sondern er ist in sich eine Beziehung, eine unendlich zärtliche, unendlich kraftvolle Beziehung. Die Beziehung, die Vollendung der Beziehung, die Hingabe der Liebe ist. Und so sagen wir erst im Neuen Testament, seit Jesus und seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, die uns verstehen lernt, sagen wir, Gott ist die Liebe. Dieser Satz findet sich erst im Neuen Testament. Gott ist die Liebe. Das heißt Beziehung. Das heißt Feuer der Beziehung, Feuer des Geistes. In diesem einen Gott ist also Beziehung. Wenn wir ein wenig philosophisch das betrachten wollen, dann würden wir sagen, ja, die Liebe ist tatsächlich eine Vollkommenheit. Sie ist nicht ein Sonderfall, sobald das eine sich vervielfältigt und dann eine Beziehung sucht, die in der vollkommenen Weise die Liebe wäre. Nein, die Liebe ist immer schon in Gott. Sie ist das Vollkommenste, was es gibt. Und um es zu geben, diese Liebe, braucht es Beziehung. Denn die Liebe ist Beziehung. Und so ist in Gott diese Beziehung ewig schon da. Ein ewiges, wie wir in unserer irdischen Zeit sagen würden, ein ewiges Ich liebe dich, das Gott ausspricht, mit seinem ganzen Sein es ausspricht, mit seinem ganzen Sein sich in der Liebe gibt, aber nicht ins Leere hinein, sondern zum Sohn hin. Es gab Philosophen, Hegel zum Beispiel, die gedacht haben, Gott könnte nicht lieben, bis er jemanden geschaffen hat, den er endlich lieben könnte. Und dass so die Schöpfung notwendig war, auch wir notwendig sind, damit Gott endlich der Liebende sein kann, endlich er selbst sein kann. Ein interessanter Gedanke, aber doch zu wenig. Gott hat uns nicht geschaffen, damit er selbst sein kann. Er musste nicht uns schaffen, um der Liebende zu sein. Er hat uns geschaffen aus reiner, freier Liebe, weil er es wollte, weil er uns erfreuen wollte mit seiner Liebe und wollte, dass wir durch unser Sein, unser Dasein, seine Freude sind. So wie das in der Dreifaltigkeit schon immer, immer ist. Der eine ist die Freude des anderen. Unendliche Freude in Gott, Freude der Liebe. Unendlicher Friede in Gott, von dem Jesus in jeder Messe übrigens ausdrücklich sagt, der Friede sei mit euch. Dieser göttliche Friede soll mit uns sein. Und so ist Gott in sich der vollkommen Liebende, der vollkommen sich in der Liebe Gebende, der Vollkommene, der die Liebe ganz empfängt, der Sohn, der sie ganz empfängt und sie ganz dem Vater wiedergibt, sodass der Vater auch ein Empfangender ist. Und das ist das Geheimnis, das wir heute feiern. Gott ist die Liebe. In Gott brennt dieses sanfte und unendlich starke Feuer. In Gott ist dieser Atem, dieser Ruach, Atemhauch, wie die Hebräer sagen, der Hauch des Heiligen Geistes, der Atem der Liebe. Und wenn wir dann wieder auf uns schauen, auf die Schöpfung und auf uns Menschen, die wir nach Gottes Abbild in der Schöpfung geschaffen sind, das heißt fähig zu lieben, dann schauen wir auf uns und sehen, dass das uns nicht so recht gelingt, das Lieben. Wir sind nicht Liebe, wie Gott Liebe ist, aber wir mühen uns zu lieben nach dem Abbild Gottes. Und weil das uns nicht gelingt, kommt der liebende Gott und hilft uns auf, vergibt uns. Aber er vergibt uns nicht nur, damit sozusagen dieses Makel der Lieblosigkeit weg wäre, sondern indem er uns vergibt, holt er uns hinein in das Geheimnis seiner Liebe. Christsein bedeutet, eingetaucht sein in die Dreifaltigkeit, in das Geheimnis der Liebe Gottes. Und das, liebe Brüder und Schwestern, ist etwas, was im Judentum man ahnen konnte. Wir hören es, haben es gehört vielleicht in der ersten Lesung, die Weisheit Gottes, die schon immer zu seinen Füßen spielte. Ein Bild des Sohnes, der schon immer bei Gott war. Im Judentum konnte man es ahnen wie eine Knospe, die noch nicht aufgeblüht ist. In Jesus ist sie aufgeblüht. Im Islam bis heute ein Anstoß, dass wir doch an drei glauben. Aber wie sollten wir nicht an den Dreieinen glauben, wenn wir doch an die Liebe glauben? Und so meine ich, können wir keinen begreiflich machen, was das ist, das Geheimnis der Dreifaltigkeit, der Dreieinigkeit. Wir können nicht sagen, es ist doch so, du musst es doch nun verstehen. Wir selbst kommen ja mit unserem Verstehen an die Grenze. Aber ich meine, mit den Gedanken, die ich versucht habe auszuführen, können wir doch dem, der anderes glaubt, sagen, nun, wie erklärst du mir dann, dass in Gott die Liebe ist? Ja, dass Gott die Liebe ist. Wir können Gott nicht begreifen, aber unser Denken führt uns hin, dass es anders auch wohl nicht recht sein könnte. Wir glauben es freilich nicht, weil wir es begriffen hätten, sondern weil wir Jesus glauben, der zu uns kommt und uns sagt, dass er der Sohn des Vaters ist und dass er gekommen ist, damit auch wir in ihm Kinder Gottes sind. Und durch die Taufe ist es uns geschenkt. Und so ist der Himmel für uns der Himmel, der freilich mit der Taufe schon begonnen hat, der endgültig offenbar wird, wenn wir hinübergehen aus dieser Welt zu ihm. Der Himmel ist nicht nur, dass wir alles, was noch so schön sein mag, dort versammelt finden, wie die Perfektion eines Schlaraffenlandes, sondern der Himmel ist als allererstes in der Liebe Gottes zu Hause sein, ganz und gar geborgen sein. Freilich mit allem, was schön ist, das dürfen wir uns dort auch ersehnen und erhoffen. Und so möchte ich schließen mit einem Satz, den ein behindertes Kind einmal gesagt hat, ein spastisch gelähmtes Kind, das also kaum sich bewegen konnte, der aufgewachsen ist, ein Junge von, ich weiß sein Alter nicht mehr genau, zwischen 7 und 9, der aufgewachsen ist bei seinen Großeltern, weil die Eltern nicht mehr da waren. Und dann ist sein Großvater gestorben. Und er hat jemand anderem erzählt, wo sein Großvater jetzt ist. Und dieses Kind hat begriffen, wie es im Himmel ist. Er hat begriffen, eigentlich das Geheimnis der Dreifaltigkeit, dass wir geborgen sind dort. Es hat gesagt, mein Großvater, der tanzt jetzt im Herzen Gottes. Amen.